Es ist so unendlich heiß, oder? Es ist wirklich sehr heiß. Findest du nicht auch?
Ja, ist schon fast zu
Ja.
heiß, aber wir beschweren uns meist über den Sommer. Jetzt ist er da, also sollten wir ihn genießen, aber das ist schon grenzwertig oder darüber hinaus.
Ich habe heute Morgen, also wir nehmen jetzt so zwischen 12 und 13 Uhr auf, habe ich auf mein Handy geguckt, um zu sehen, wie warm es eventuell gleich werden würde während der Aufnahme. Und dann habe ich noch mal genauer hingeschaut. Jetzt gerade um 12.08 Uhr, da wo ich bin, 34 Grad. Du bist in Bonn, wie warm ist es da?
In dem Raum, in dem ich mich befinde, wahrscheinlich 23 Grad, weil ich die Klimaanlage laufen habe. Das ist Luxus. Aber ich war gerade auch schon mal draußen und ich glaube, es ist ähnlich warm, um die 35 Grad.
Ja, es ist wirklich echt warm. Es ist tatsächlich zum Beispiel, ich habe ja hier so ein paar Städte aufgelistet da, es ist wärmer als in Rom. Ja, also und das sagt schon eine Menge aus. Und klar, du hast natürlich recht, ne? Wir sollten uns jetzt nicht beschweren. Für die älteren Menschen insbesondere ist es nicht so einfach bei den Temperaturen. Deswegen, ich persönlich bin auch froh, dass es ab Sonntagabend, Montag dann deutlich kühler ist, aber trotzdem immer noch relativ sommerlich. Das ist ja auch in Ordnung. Und falls ihr ihn nicht erkannt habt, mein Gast heute ist Björn Mehnert, hat bei Borussia Dortmund gespielt, ist schon ein bisschen länger her, mittlerweile Trainer beim Bonner SC. Und du hast mir eben kurz gezeigt, wo du da unterwegs bist. Also du hast einen schönen Blick aufs Stadion.
Ja, genau. Also ich habe hier meinen Arbeitscontainer, wo ich sowohl die sportliche Arbeit als auch meine andere Tätigkeit, der ich noch nachgehe, beides miteinander verbinden kann. Habe einen super Blick hier direkt ins Stadion rein. Es gibt schlimmere Arbeitsplätze, sage ich mal.
Ja, Blick aufs Stadion ist sowieso immer super. Also da kann man sich in der Regel nie beschweren. Was machst du sonst noch, weil du gesagt hast, du musst noch andere Dinge nebenbei machen?
Ja, ich arbeite für eine der größten deutschen Banken als Senior Projektleitung, als leitender Angestellter. Seit 2011 mittlerweile, weil ja, man kennt das Fußballgeschäft und da ist man auch manchmal nicht in Beschäftigung, sage ich jetzt mal. Es hat sich noch nicht ergeben, dass ich 24/7 Fußball mache. Daraufhin habe ich schon gearbeitet mit der Pro-Lizenz, die ich habe. Das heißt, wenn die Option irgendwann mal kommen sollte, dann bin ich bereit. Aber bis dahin kann ich auch beides miteinander vereinbaren.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mit dabei bist und wir werden natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher auch auf deine Vita schauen. Das ist ja ganz logisch. Ich habe eben gesagt, du hast bei Borussia Dortmund gespielt. Du warst auch kurz bei den Profis mit dabei und dann hast du vor allem auch für die Amateurmannschaft gespielt, einige Jahre beim Wuppertaler SV. Kann ich natürlich als gebürtiger Solinger überhaupt nicht gutheißen. Na, aber ich finde das Stadion sehr kultig am Zoo, das muss ich tatsächlich sagen. Dann warst du bei Preußen Münster nochmal in Wuppertal, bei Westfalia Rhina nochmal und ja, seit einigen Jahren bist du dann als Trainer unterwegs und ich möchte einen Dank rausschicken an einen Kollegen, der gesagt hat, nenn nicht meinen Namen, kannst Tiso sagen. Ich sage herzlichen Dank, dass er vermittelt hat, ja auch sehr, sehr kurzfristig und natürlich auch an dich, dass du so spontan zugesagt hast, denn ihr startet tatsächlich heute mit dem Bonner SC in die Vorbereitung.
Ja, wir starten heute offiziell auf dem Platz, aber wir haben vorher schon gestartet, Anfang der Woche, mit sogenannten Krafttests. Wir haben einen Laktattest gestern gemacht bei den angenehmen Temperaturen,
Boah,
haben die
ja.
Jungs aber nicht ausbelastet. Das heißt, wir machen dann schon ein Stück weit, nehmen wir Rücksicht natürlich aufgrund der Temperaturen. Aber jetzt geht's wieder los auf dem Platz. Wir haben 5, 5,5 Wochen Vorbereitung und ja, da müssen wir jetzt endlich mal wieder loslegen. Pause war lang genug.
Ja, das ist ja schon kurios, ne? Gerade sind wir mittendrin in der Fußball-Weltmeisterschaft. Der letzte Spieltag der Gruppenphase läuft. Da sprechen wir natürlich auch über das, was die deutsche Mannschaft so gemacht hat. Wir sprechen aber auch darüber, was bei Borussia Dortmund so los ist. Das ist nämlich nicht sonderlich viel, aber es gibt ja mit Nico Schlotterbeck einen Verletzten und ich möchte dann mit dir gerne darüber sprechen. Wie ist das als Trainer, wenn man weiß, okay, ich muss jetzt die Vorbereitung sowieso, weil das war größtenteils klar mit der Weltmeisterschaft, ohne so einen wichtigen Schlüsselspieler auskommen und muss vielleicht auch noch ein paar Wochen darüber hinaus auf ihn verzichten. Dann gibt es ja Gerüchte, dass der ein oder andere Verein an Felix Metscher interessiert ist. Das ist vielleicht die zentrale Stütze überhaupt im Spiel von Borussia Dortmund. Haben wir ja auch in der vergangenen Saison gesehen, als er dann weg war, dann stotterte der Motor im BVB-Mittelfeld doch schon ziemlich in der Schlussphase der Saison. Dann kam er nochmal wieder und direkt wurde dann auch gewonnen. Also das ist auch ein Thema heute und ja, ich möchte mit dir natürlich auch und liebe Leute da draußen, ich denke, das ist sehr interessant, auf die Perspektive eines Trainers schauen. Wie ist die Kommunikation mit Spielern und so weiter? Weil da haben wir ja, glaube ich, auch gestern wieder gemerkt mit den Aussagen von Julian Nagelsmann und den konträren Aussagen von Dennis Undaf nach dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ecuador, wie wichtig das eigentlich ist, mit den Spielern zu sprechen. Kurzer Hinweis noch, bevor wir jetzt richtig durchstarten. Und zwar, falls ihr denkt, das ist ein cooles Format, schaut mal vorbei auf schwarzgelberunde.de. Da könnt ihr das unterstützen, wenn ihr wollt. Und ich freue mich natürlich, wenn sich jemand meldet, der sagt, ich möchte das dauerhaft unterstützen. Gar keine Frage. Ihr könnt das selber, wie gesagt, auch tun. Und ihr könnt auch festlegen, in welchem Ausmaß. Und ihr könnt uns folgen bei Social Media. Und zwar bei Instagram, ganz wichtig. Ihr könnt Stories weiterschicken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt liken. Das Gleiche gilt natürlich auch für YouTube, wenn das Video dann hochgeladen ist, der neuen Sendung. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Kostet 0 Euro, hilft mir aber trotzdem weiter. Björn, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das ist, als Trainer Fußballspiele zu schauen. Du wirst ja die deutschen Spiele jetzt auch gesehen haben bei der Weltmeisterschaft. Schaust du das noch als Fan oder bist du zu sehr in deinem Tunnel, in deinem Blick darauf, was da taktisch passiert?
Ja, ist wirklich schwierig, als Fußballtrainer dann als Fan zu schauen. Das merkt man dann wirklich auch selbst am eigenen Leib. Das heißt, man schaut dann schon, wie sind taktische Grundformationen, wie löst der Gegner gewisse Sachen auf, sowohl im Spiel mit Ball als auch Spiel gegen den Ball. Und als richtiger Fan wirklich schwierig. Da muss man wirklich schon auch ein Stück weit dann sich zurücknehmen und wirklich das Taktische mal links liegen lassen. Aber man findet immer dann irgendwelche Ansätze auch nochmal für sich, für sein eigenes Spiel, um darüber nachzudenken, könnte das passen zu meiner Spielidee, kann man das ein bisschen anpassen noch auf seine eigene Mannschaft bezogen. Ja, deswegen das Fanspiel ist es nicht mehr für mich.
Bist du da manchmal ein bisschen traurig drüber? Weil ich merke das selbst beim Handball, ja, wenn ich da als Kommentator unterwegs bin oder wenn ich dann mal selber einfach nur ein Spiel gucke, es ist immer das Gleiche. Ich bin immer dabei zu schauen, warum hat sich ein Spieler so oder so bewegt? Warum hat die Spielerin jetzt da den Wurf genommen und nicht abgespielt? Manchmal finde ich das ein bisschen schade, dass ich das gar nicht mehr so richtig genießen kann.
Ja, das ist wirklich Fakt so. Das hat mich dann auch gestört. Was habe ich dann dagegen getan? Ich gehe auch gerne mal unterklassige Spiele schauen. Und da gibt es natürlich auch taktische Ansätze. Das möchte ich jetzt nicht schlechter reden, weil da gibt es auch sehr, sehr, sehr gute Trainer. Bloß da kann ich dann wirklich Fan sein und kann einfach mir ein Fußballspiel so angucken, wie es sich ein Fan auch anguckt, ohne irgendwelche taktischen Prinzipien mitzunehmen. Das schaffe ich dann schon nochmal.
Na gut, okay, das ist interessant. Ich bin gern bei Jugendspielen unterwegs. Aktuell kommentiere ich zum Beispiel die U20-Weltmeisterschaft der Frauen. Das sind ja so die Stars von morgen. Das finde ich dann immer total toll. Also die Spielerinnen zu sehen, die in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren dann in der Nationalmannschaft spielen. Immer sehr, sehr interessant. Du bist ja gebürtiger Dortmunder. Der ein oder andere wird es wissen und wird dich natürlich auch kennen. Ich habe ja eben ein bisschen gesprochen über deine Vita. Wo guckst du denn dann Amateurfußball? Bist du mittlerweile nach Bonn umgezogen? Wo bist du eigentlich ansässig?
Ja, ich habe ein Apartment in Bonn, wo ich dann auch mal übernachten kann, aber ich bin in Hamm wohnhaft. Das heißt, ich gucke mir auch im Hammer Raum, aber auch im Dortmunder Raum. Ich kenne ja noch den ein oder anderen Trainerkollegen, deswegen gucke ich mir da auch das ein oder andere Spiel an, sei es in der Westfalenliga, sei es aber auch Landesliga oder Bezirksliga. Da habe ich mir auch schon mal Spiele angeguckt, habe einen sehr guten Freund beim SV Lippstadt, der dort Trainer ist. Das heißt, in der Oberliga bin ich auch das ein oder andere Spiel unterwegs. Ich gucke eigentlich sehr viel Fußball.
Ich war, das ist jetzt wahrscheinlich so grob einen Monat her, beim Spiel Wattenscheid 09 gegen ASC Dortmund. Das fand ich richtig geil tatsächlich. Da konnte ich, das muss ich auch zugeben, da konnte ich einfach das Spiel gucken. Ja, und habe nicht darüber nachgedacht, wieso, weshalb, warum. War eine coole Atmosphäre, gutes Wetter. Die haben ja auch in Wattenscheid vor einigen Jahren das Stadion nochmal renoviert. Also das war sehr cool. Lass uns mal anfangen mit dem Spiel gestern. Hast du es über die komplette Spielzeit geguckt?
Ja, ich habe es über die komplette Distanz mir angeschaut.
Ich habe hinterher nochmal genau zugehört, was Julian Nagelsmann gesagt hat, was das erste Gegentor angeht. Für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, ja, da wollte man dann irgendwie einen Konter spielen. Leroy Sané läuft auf der linken Seite schon relativ schnell nach vorne, aber der Pass kommt irgendwie nicht an. Ecuadorianer geht dazwischen und so weiter. Und dann hat er das hinterher erklärt und hat immer den gleichen Ausdruck genutzt irgendwie, da mussten wir Höhe gewinnen. So, ja, da habe ich jetzt heute noch einen Artikel gelesen, wo es um neuen Fußballsprech geht. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was bedeutet denn, man muss Höhe gewinnen?
Ja, es kann verschiedene Themen beinhalten, aber ich denke, dass er damit auch meinte, nach dem Ballgewinn, dass sofort auch die letzte Linie mit aufrückt, das heißt, das Feld klein macht, Richtung Ball wieder verschiebt, weil wenn wir den Ball dann nach vorne spielen würden, in die Angriffsreihe oder ins Angriffsdrittel, dass dann auch der ganze Verbund nachrückt und das Spielfeld weiter eng hält. Und damit hätte man dann auch sofort nach diesem Ballverlust, der durch Metscher dann leider war, der davor das Spiel überragend gespielt hat, dann hätte man auch viel mehr Zeit oder wäre enger dran gewesen beim Gegenpressing. Und das, glaube ich, meinte er in diesem Moment.
Hat nicht funktioniert, leider. Ich fand den Auftritt der deutschen Mannschaft insgesamt schwierig. Wenn du das jetzt aus Trainerperspektive betrachtest, und das wird sich jetzt so ein bisschen durch unsere Sendung ziehen, ja, weil du eben diese Perspektive auch hast, hat Deutschland taktisch auch viel falsch gemacht? Also, dass sie vielleicht nicht umgesetzt haben, was Nagelsmann wollte, kann ja sein. Aber dass sie da vielleicht Fehler gemacht haben, weil für mich war das größte Problem irgendwie die Ausstrahlung, die Körpersprache. Jetzt sitzen wir ja einige tausend Kilometer weit weg und ist ja auch immer leicht, sich dann aufzuregen. Und die Trainer haben ja eine gewisse Idee. Weiß ich nicht, ob die jetzt halt umgesetzt wurde oder nicht. Kann ich mir kaum vorstellen, dass Nagelsmann mit der Umsetzung zufrieden war. Ja, aber das ist ja die Grundvoraussetzung. Jetzt hat er gesagt, die Mannschaft wollte. Undav hat dann kurz danach gesagt, der Gegner wollte es mehr. Das ist natürlich dann kein gutes Zeichen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich glaube schon, es ist nicht das erste Spiel, wo wir Probleme mit Gegnern haben, die eine sehr hohe Körperlichkeit an den Tag legen. Und ich glaube, das, was uns immer ausgezeichnet hat, war so die Zweikampfhärte, die Zweikampfpräsenz, Körpersprache, was du gerade ansprichst. Also mir ist es zumindest jetzt nicht zum ersten Mal aufgefallen, dass wir gerade gegen solche Gegner, die uns dann in enge Zweikämpfe verwickeln, das Spiel auch ein bisschen wild machen, sage ich jetzt mal. Viele Zweikämpfe, viele Fouls vielleicht auch provozieren, wobei bei der WM, was ich gut finde, viel laufen gelassen wird. Und wenn das spielerische Element und Musiala und Wirtz sind gerade noch nicht auf ihrem Top-Niveau, dann kriegen wir große Probleme. Und das hat sich dann auch gezeigt, weil wir nicht so stark sind, wenn die beiden nicht in Topform sind, dass wir alles spielerisch lösen können. Und das geht mir so ein bisschen ab, ist auch gestern mir abgegangen, weil immer im Laufe des Spiels, gerade Richtung zweite Halbzeit, wir immer weniger in einen Spielfluss kamen, viele unnötige Ballverluste hatten. Und deswegen, ich glaube nicht, dass es der Matchplan war. Ob es der richtige war, ja, weiß man jetzt nicht. Wir haben verloren, dann kann es nicht der richtige gewesen sein, sagt man immer so einfach. Aber eine Spielidee hat er ja schon dahinter gehabt. Die konnte man schon sehen. Die hat gestern aber nicht gegriffen gegen diesen Gegner. Und da müssen wir uns schon deutlich steigern, wenn wir in ein Turnier weit kommen wollen.
Nach aktuellem Stand, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, weil ich mir nicht sicher bin, das verändert sich ja auch gefühlt alle paar Spiele. Spielen wir jetzt im nächsten Spiel gegen Paraguay. Ja, das kann sich auch nochmal ändern. Ich gucke jetzt gerade nochmal drauf. Also so wäre es im Moment. Im Moment würde Deutschland gegen Paraguay spielen. Also auch eine Mannschaft, die wahrscheinlich körperlich relativ robust zur Sache geht. Ist ja tatsächlich so, in Südamerika ist der Fußball nochmal ein Tacken intensiver. Also die Spieler gehen auch härter zur Sache. Aber was du gesagt hast, ne, dieser spielerische Ansatz, so. Musiala ist nicht in Form. Ja, ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Der war lange verletzt. Jetzt versucht Nagelsmann alles, damit Musiala irgendwie in Form kommt. Wirtz ist leider auch nicht in der Form. Hatte ein schwieriges erstes Jahr in Liverpool. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Havertz war auch länger raus, hat dann hinten raus in der Saison bei Arsenal nochmal gute Leistungen gebracht. Aber halt auch kein Rhythmus. Das ist dann schwierig, wenn so viele Offensivkräfte irgendwie nicht so gut drauf sind. Leroy Sané hat bei Galatasaray gefühlt mehr auf der Bank gesessen, als er gespielt hat. Also das sind unsere vier Leute vorne, die alle ihre eigenen Probleme haben. Aber was mir wichtig ist, und den Gedanken hatte ich direkt, als du erklärt hast, wie du das gesehen hast, in NLZs wird mittlerweile vor allem auf das Spielerische enorm Wert gelegt. Also die Spieler in Deutschland sind gut ausgebildet. Ich glaube, das ist definitiv so. Aber fehlen uns da andere Komponenten, weil alles immer spielerisch zu lösen, haben wir ja jetzt gestern gesehen, funktioniert einfach nicht.
Ja, genau. Und ich glaube, die Entwicklung in Deutschland wurde aber jetzt auch wieder umgekehrt ein Stück weit durch Hannes Wolf. Der hat ja auch beim DFB das Konzept neu eingeführt, beziehungsweise kleine Spielformen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Viele kleine Spielformen schon im Jugendbereich, dass die Jungs in Zweikämpfe verwickelt werden, viele Ballkontakte haben im 1 gegen 1 bis hoch zum 3 gegen 3 oder 4 gegen 4. Nicht Taktisch kann ich hinterher mit den Jungs machen, aber die müssen die Kugel am Fuß haben, um sich technisch zu entwickeln. Die müssen aber auch Widerstände brechen können. Und das ist so ein bisschen auch verloren gegangen, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Das heißt, Zweikämpfe zu bestreiten zu wollen. Das, was uns bei den Turniersiegen auch immer ausgezeichnet hat. Darüber hinaus, gute Fußballer hatten wir immer, haben wir auch immer. Aber diese Komponente, wir werden aus meiner Sicht nie eine Mannschaft sein, die den Gegner wie vielleicht Spanien teilweise an die Wand spielt, sondern wir müssen auf unsere Ursprungstugenden zurückgreifen und darüber hinaus dann die fußballischen Komponenten einbringen.
Ja, weil du vorhin, glaube ich, gesagt hast, wir hatten immer eigentlich Mannschaften, die gut dagegen gehalten haben. Ich bin natürlich sehr geprägt durch die Generation Mitte, Ende der 80er bis Mitte, Ende der 90er. Da war das ja, wenn ich jetzt an so einen Jürgen Kohler denke, ne, das war ein Spieler, der in jeden Zweikampf ganz verbissen reingegangen ist. Und das war auch gestern ein Problem. Pavlovic war nicht gut in den Zweikämpfen, ist insgesamt bei diesem Turnier nicht gut in den Zweikämpfen. Felix Metsch hatte jetzt gestern leider einen schlechten Tag. Du hast ja eben gesagt, davor überragend gespielt, auf jeden Fall. Aber wenn uns in der Zentrale, im Mittelfeld, genau das fehlt, was man da eigentlich braucht, nämlich diese Zweikampfstärke, dann sieht es insgesamt nicht gut aus, wenn dann die vier davor auch nicht in Form sind. Also vielleicht bin ich gerade ein bisschen zu kritisch. Du bist ja nun mal der Trainer von uns beiden, ja? Also du hörst raus, ich bin überhaupt nicht zufrieden.
Das kann ich auch nachvollziehen. Also ich bin als Trainer auch nicht zufrieden, das, was ich da sehe, weil letztendlich bei einer Weltmeisterschaft bin ich dann nicht der Trainer, sondern auch Fan. Also Fan von Deutschland, von der Nationalmannschaft. Und da gebe ich dir recht. Als anderes Beispiel, wenn man sich die Argentinier anguckt, die haben einen überragenden Spieler mit Lionel Messi, der ist 38, dass der nicht mehr zurückarbeitet. Er hat noch nie brutal viel zurückgearbeitet. Aber die anderen neuen Feldspieler, die laufen für den. Und die Argentinier wissen ganz genau, wir machen den Laden hinten einfach dicht und bringen Messi einmal in eine Situation, wo er selbst scored oder wo er selbst ein Tor vorbereitet. Aber die arbeiten gegen den Ball und die wissen auch, dem Gegner mal weh zu tun. Und das gehört einfach auch zum Fußball dazu.
Dass wir jetzt nicht einen Lionel Messi in unseren Reihen haben, ist ja relativ offensichtlich. Aber nochmal auf diese Offensive zurückzukommen, das finde ich schon sehr extrem. Das sind vier Spieler, die gefühlt bei Julian Nagelsmann komplett gesetzt sind und keiner davon ist in einer herausragenden Verfassung. Das ist schon sehr extrem. Also da frage ich mich, wie dann halt auch Lösungen gefunden werden sollen. Jetzt habe ich vorhin noch ein kurzes Video gesehen, Leroy Sané mit 5 Dribblingsversuchen und keiner war erfolgreich. Das ist natürlich schon auch extrem wenig. Und was ja auch auffällt, ist, wir lassen irgendwie so Dynamik auch vermissen, ne? Das ist auch ein großes Problem bei unserer Mannschaft.
Ja, deswegen sage ich ja, wir versuchen viel über Ballbesitz zu lösen, aber wir haben diese Umschaltmomente gar nicht mehr so drin, die uns dann auch mal ausgezeichnet haben, die auch andere große Nationen wie die Franzosen mit ihren Fallen vorne drin auszeichnet. Die spielen ja auch nicht die Gegner an die Wand, sage ich jetzt mal, sondern stehen oftmals auch tief und schalten dann um über ihre Pfeile, die da vorne drin sind, mit Mbappé, mit Dembele und wer da noch alles spielt. Also die haben ja 5, 6, die nicht alle von Anfang an spielen. Ja, und ich glaube auch, wenn man gestern nach dem Spiel, nach so einer Niederlage sagt, Leroy Sané hat aber defensiv gut gearbeitet und hat defensiv vielleicht sogar besser gearbeitet und mehr Zweikämpfe gewonnen als unsere zentralen Mittelfeldspieler, dann kann was nicht stimmen. Also wenn über Leroy Sané gesagt wird, er hat defensiv gut gearbeitet, dann stimmt irgendwo was im deutschen Spiel nicht. Also wie du gerade gesagt hast, die Zentrale ist noch nicht wirklich da, wobei Metscher nochmal im letzten Spiel wirklich überragend defensiv auch gespielt hat gegen den Ball, aber gestern auch kein gutes Spiel gemacht hat, wobei gestern, glaube ich, keiner ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und offensiv fehlen uns die Aktionen, weil keiner von den genannten ist in Topform und dann muss man sich die Frage stellen, bringt man nicht dann vielleicht den einen oder anderen, der wirklich gerade diese Form hat, von Anfang an? Ne, da gab es ja auch die Diskussion über UNDAF. Ich habe einen Einwechselspieler, der dann auch nochmal ein Spiel verändern kann, wenn der Gegner müde wird oder der gerade einen Lauf hat. Ja, aber auf der anderen Seite kann es dann auch schon mal zu spät sein.
Das ist nämlich der ganz entscheidende Punkt. Ich muss ja versuchen, von Anfang an meine bestmögliche Form, oder Form ist falsch, meine bestmögliche Formation auf der Platte zu haben. Ja, also du kannst ja nicht sagen, ja, lass mal lieber erst 1-0 in Rückstand gehen und dann bringe ich irgendwie in der 60. UNDAF, damit der das Spiel noch dreht. Also da finde ich die Herangehensweise schon relativ schwierig. Und da kommen wir jetzt wieder zu der Nummer zurück, wo ich gesagt habe, ich möchte ganz oft deine Trainerperspektive gerne haben. vielleicht hast du ja auch schon Spieler trainiert, die von der Bank einfach deutlich besser funktioniert haben. Gibt es da irgendwie eine Erklärung für, warum das dann teilweise so ist? Brauchen die vielleicht müde Gegner? Brauchen die vielleicht selber auch die Möglichkeit, vorher das Spiel ein bisschen zu beobachten? Weil es wird ja Spieler geben. Ich erinnere mich an Alexander Zickler, Nils Petersen. Das sind ja auch so Spieler gewesen, die von der Bank sehr gut funktionieren. Es waren auch so gute Spieler. Aber irgendwann hatten die diese spezielle Rolle und sind darin komplett aufgegangen. Hast du eine Erklärung dafür oder einen Ansatz einer Erklärung?
Ja, ich habe auch letztes Jahr in meinem Kader hat man auch solche Spieler, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, wo man dann weiß, wenn dieser Spieler reinkommt, dann braucht er keine lange Anlaufzeit, sondern der ist sofort da und kann sofort ein Spiel auch beleben, offensiv, und kann was kreieren durch ein, zwei Aktionen. Und dann gibt es wirklich Spieler, die im Laufe des Spiels ja wie so ein Motor erstmal anschmeißen müssen, der muss erstmal auf Touren kommen. Und im Laufe des Spiels auf einmal immer stärker werden. Und diese sind dann nicht die idealen Einwechselspieler, die dann reinkommen, weil dann haben sie gar nicht mehr die Zeit, um den Motor wirklich auf Hochtouren zu bringen. Und das gibt es wirklich. Und ich glaube, das meinte Nagelsmann auch mit Undav. Der braucht nicht viel Zeit, viel Raum. Wenn er reinkommt, ist er sofort da. Hat er in den Spielen davor ja auch bewiesen. Und dann gibt es, glaube ich, andere Spieler, die nicht dann sofort performen würden. Deswegen kann ich schon ein Stück weit auch nachvollziehen, ja, was er damit meinte. Aber letztendlich geht es jetzt darum, Spiele zu gewinnen und jedes Spiel zu gewinnen. Weil ab jetzt können wir uns nicht mehr erlauben, irgendwie nach einer Niederlage sitzen wir wieder zu Hause und schauen den anderen Mannschaften nur noch vorm Fernseher zu.
Also ich würde fast jede Wette eingehen, dass er wieder mit der gleichen Formation anfängt. Zumindest ganz vorne.
Ich halte dagegen. Ich sage, er wird schon, eine Position wird er, glaube ich, jetzt wechseln. Hängt vielleicht auch noch ein Stück weit vom Gegner ab. Aber ich glaube, er merkt jetzt schon, dass er neuer Impuls kommen muss.
Na, ich könnte mir vorstellen, weil ich mag ja Jamal Musiala, ist ein fantastischer Spieler, dass der dann vielleicht von der Bank kommt. Wenn der dann frisch ist und nochmal ins Dribbling geht, hat der ja auch eine gewisse Dynamik, die er reinbringen kann. Ich würde dann eher wahrscheinlich Würz von Anfang an spielen lassen. Na gut, bei Sané ist das so eine Sache. Klar, Lennart Kahl wäre eine tolle Option gewesen. Der ist jetzt nicht mit dabei, weil er verletzt ist. Wen kannst du da sonst noch spielen lassen? Da haben wir jetzt gar nicht mehr so viele Optionen. Du könntest Maxi Bayer starten lassen, aber der ist auch ein anderer Spielertyp. Der braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Platz davor. Zumindest ein guter Arbeiter, dass man weiß, dass da defensiv nichts anbrennt. Was wäre deine Variante?
Ja, er könnte ja auch mit Undav drumherum spielen. Undav ist ja auch ein Spielertyp, der, wie gesagt, sich, glaube ich, mit Havertz gut ergänzen könnte, dass die beiden immer so ein Wechselspiel machen. Einer ist wirklich auf der Neun, einer spielt so eine falsche Neun- oder Zehner-Position. Ich glaube, dass es dann auch schwierig wird für die Innenverteidiger, diese beiden zu greifen. Ne? Und deswegen Undav körperlich, Havertz auch kopfballstark. Das heißt, das könnte sich dann schon ergänzen.
Jetzt hat er gestern Malik Chau eingewechselt für Joshua Kimmich nach so 60 Minuten und der hat dann auch hinterher gesagt, das war so abgesprochen. Kann es vielleicht auch deswegen der Fall gewesen sein, weil er überlegt, weil Pavlovic jetzt nicht in der besten Verfassung ist, zu sagen, ich ziehe Kimmich in dem Matcher auf die 6 und gebe Chau nochmal eine halbe Stunde, damit er ein bisschen reinkommen kann, weil ich dann im nächsten Spiel so umstelle?
Ich kann nicht in den Kopf von Julian Nagelsmann gucken. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wir haben gerade darüber geredet, dass er sehr wenig wechselt und versucht, möglichst dieselbe Formation aufs Parkett zu bekommen. Und das würde ja dagegen sprechen, weil er hat die ganze Vorbereitung, er hat das Turnier jetzt so begonnen mit Joshua Kimmich auf der rechten Verteidigerposition. Deswegen glaube ich nicht, dass das ein Nagelsmann-Move wäre.
Ja, stimmt. Das passt eher nicht zu ihm. Generell wirkt er vielleicht ein bisschen arg stur momentan. Also man merkt schon, dass da ordentlich Druck auf dem Kessel ist, ne?
Ja, definitiv. Ja, wenn Deutschland bei einer WM antritt, letzten Jahre hat es nicht so gut funktioniert oder letzten WMs hat nicht so gut funktioniert, dann gehören wir ja fast immer mit zu den Mitfavoriten. Egal, ob wir die Qualität im Kader haben oder nicht. Und deswegen ist da schon Druck auf dem Kessel. Dann wird ja medial auch ein bisschen nochmal an der einen oder anderen Stelle gestichelt, sodass der Druck mit Sicherheit nicht kleiner geworden ist.
Jetzt gehen wir mal zu anderen, ja, großen Trainern, weiß ich nicht, aber Trainern, die auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind. Einer ist Ottmar Hitzfeld, nochmal dazu erklärt. Du bist gebürtiger Dortmunder, hast in der Jugend vor allem bei Borussia Dortmund gespielt. Ich habe hier noch einen anderen Verein gefunden. DJK Sportfreunde Nette, ist das so korrekt, ja?
Das ist korrekt, ja.
Ja, gut, okay. Und dann bist du irgendwann zum BVB gegangen. Du hast auch in der Jugend da Titel gewonnen. Dennis Vogt, den du ja sicherlich auch noch gut kennst und bestimmt auch noch einen guten Draht zu ihm hast, der war ja hier auch schon zu Gast. Mit dem hast du zusammengespielt, Wladimir Butt und so weiter. Also ihr hattet wirklich auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Jetzt hast du so eine Trainer-Ikone wie Ottmar Hitzfeld quasi um ein Jahr verpasst. Ja? Du hast damals im Kader gestanden unter Nevio Scala. Ich habe damals gedacht, oh, da kommt jemand aus Italien. In den 90ern waren natürlich die Trainer aus Italien wirklich, also die waren absolute Spitzenklasse. Auch Scala selbst hat mit dem AC Parma wirklich erfolgreich Fußball gespielt. Wie war denn da die Kommunikation? Weil er hat zwar Deutsch gesprochen durch eine deutsche Frau, aber war schon ein bisschen brüchig, weil wir eben ja auch dieses Thema Kommunikation hatten. Wie war das für dich als junger Spieler auch gerade?
Ja, also ich muss sagen, Nevio Scala war fantastisch als Mensch. Also wir kamen auch als Amateurspieler der zweiten Mannschaft, waren wir dann im Kader, waren bei Trainingseinheiten dabei. Der eine oder andere hat dann auch seine Einsatzzeiten bekommen und er hat uns genauso behandelt wie die Topstars. Also da muss ich sagen, er hat menschlich gar keinen Unterschied gemacht. Ich kann mich noch an eine Story erinnern, wo er zu Weihnachten jedem Spieler, auch Nummer 30 im Kader, sage ich jetzt mal, eine Weinflasche mit einem handgeschriebenen Gedicht oder Zettel überreicht hat. Das fand ich sehr bemerkenswert und das ist bei mir haften geblieben. Menschlich war er top, sportlich, glaube ich. Die Mannschaft zum damaligen Zeitpunkt nach dem Champions-League-Sieg, der eine oder andere vielleicht auch auf dem Zenit oder kurz dahinter, war es halt schwierig. Und Ottmar Hitzfeld ist als Sportdirektor dann ja da gewesen. Und deswegen, ich glaube, das war so, was Nevio Scala dann letztendlich auch nicht erfolgreich sein lassen hat.
Ja, es ist ja dann so, wenn du so ein Level erreicht hast, ich glaube, Hitzfeld hat damals gesagt, entweder wir tauschen die halbe Mannschaft aus oder ich kann nicht mehr Trainer sein, weil er schon gespürt hat, das funktioniert dann nicht. Also das war ja auch eine verhältnismäßig alte Mannschaft, die Spieler waren natürlich top, ne? Also Sammer, Möller, Kohler und so weiter, Chapuisat, Riedle, aber tatsächlich alle eher am Ende ihrer Karriere, ne? Und er hat anscheinend gespürt, so geht das nicht weiter, wir müssen hier einen radikalen Schnitt machen, wollte der Verein nicht oder konnte vielleicht auch nicht, weil die Spieler natürlich auch gute Verträge hatten beim BVB, aber da hat er anscheinend auch so ein Händchen für gehabt. Hattest du denn dann auch, weil er ja Sportdirektor war, du hast es gerade gesagt, dann auch viele Gespräche mit Ottmar Hitzfeld oder war das für dich als Spieler, der eher bei den Amateuren unterwegs war, dann nicht so sehr der Fall?
Ja, eher weniger, muss man ganz klar sagen, weil Ottmar Hitzfeld jetzt auch nicht der Trainer war, der dauernd Gespräche auch mit den Topstars geführt hat. Das kann man ja auch immer noch nachlesen, dass er da schon eine gewisse Distanz hatte. Ich kann mich aber an eine Story erinnern, wo ich nachnominiert wurde in Real Madrid, als das Tor damals umgefallen ist. Da saß ich auf der Bank und da bin ich mit ihm dann im Flieger nachgeflogen. Und da haben wir uns so ein bisschen über Fußball unterhalten. Aber da hat er mir auch schon deutlich, was ich aber auch nicht schlimm fand, meine Grenzen aufgezeigt, indem er schon gesagt hat, welches Potenzial er in mir sieht und welches er nicht in mir sieht.
Oh, interessant. Lass uns doch darüber mal ein bisschen sprechen. Hast du noch gute Erinnerungen? Also was heißt gute? Ne? Also hat er ja gesagt, wahrscheinlich reicht's nicht. Erinnerung an dieses Gespräch?
Ja, ich kann mich noch gut dran erinnern und ich war auch schon zur damaligen Zeit sehr reflektiert, konnte schon sehr gut einschätzen, was mir fehlte, um dann wirklich eine Karriere nach ganz oben zu machen. Ich war halt nicht schnell, um es mal, sagen wir mal, noch halbwegs für mich akzeptabel zu verkaufen. Also ich war schon langsam unterwegs. Ich hatte dafür andere Fähigkeiten. Ich hatte ein gutes Spielverständnis, eine gute Antizipation. Es gab mal einen Trainer, der zu mir gesagt hat, du musst nicht schnell sein, du stehst immer da, wo der Gegner hinrennen möchte. Und das kann dann auch sinnvoll sein. Das heißt, ja, mir fehlte aber diese Schnelligkeit und die wurde zum damaligen Zeitpunkt immer wichtiger. Und heutzutage ohne eine gewisse Grundschnelligkeit ist es fast gar nicht mehr möglich, dann in den ersten oder in der ersten Liga Fuß zu fassen.
Und dann hat Hitzfeld dir relativ klar gesagt, du bist zu langsam, war das so? Wie hat er das dann formuliert? Also, weil du gerade gesagt hast, er hat dir relativ deutlich deine Grenzen aufgezeigt.
Ja, er hat das schon so klar formuliert. Das fand ich aber, wie gesagt, auch gar nicht schlimm. Sondern er hat gesagt, dass mir die Schnelligkeit fehlt, um dann wirklich auch Richtung erste Liga. Aber er hat schon in mir schon Potenzial gesehen, dass ich da drunter oder bei einem anderen Verein, man darf nicht vergessen, Borussia Dortmund war damals europäische Spitze. und hatte vorher die Champions League gewonnen. Und dann, wie gesagt, einem jungen Spieler das so zu vermitteln, finde ich gar nicht schlimm, sondern ist auch nur ehrlich. Und mit Ehrlichkeit komme ich am besten klar.
Ja, es hilft auch nichts, einem Sportler zu sagen, pass mal auf, wenn du jetzt hart arbeitest, kannst du das und das und das erreichen, wenn das überhaupt nicht möglich ist.
Korrekt. Und so habe ich es auch genau empfunden und so habe ich es auch aufgenommen.
Da warst du natürlich aber auch bei einem interessanten Spiel mit dabei, ne? Also jetzt will ich nicht sagen, das war dein Highlight als Spieler von Borussia Dortmund. Das wäre ja auch gelogen. Du hast ja auch, glaube ich, wenn ich es jetzt hier richtig lese, irgendwie im europäischen Supercup gespielt. Ja? Das ist natürlich dann auch was relativ Besonderes damals gegen den FC Barcelona. Ich glaube noch in Hin- und Rückspiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Leider nicht gewonnen, aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, was das für einen jungen Spieler bedeutet, sowas überhaupt miterleben zu dürfen und wie du das alles wahrgenommen hast, auch dann natürlich in Madrid. Du kommst da kurzfristig hin, siehst dieses legendäre Stadion. Bei Real haben ja damals auch die absoluten Superstars gespielt. Sie haben in dem Jahr dann ja auch die Champions League gewonnen. Wie war das für dich?
Ja, es war sehr aufregend, sehr spannend. Ich habe das alles aufgesogen zur damaligen Zeit. Ich bin dann, wie gesagt, angekommen vormittags ins Tageshotel. Die Mannschaft war ja schon einen Tag vorher da. Das heißt, dann gab es Mittagsruhe ins Stadion, habe alles beobachtet um mich drumherum, alles aufgesogen, versucht abzuspeichern in meinem Kopf. Und dann sind wir zum Aufwärmen raus, sind wieder rein und natürlich bei Madrid, Clarence Seedorf, solche Leute waren da noch. Und dann kommen wir nach dem Aufwärmen raus und guckte und irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt hier nicht, fehlte auf einmal ein Tor, beziehungsweise das Tor lag am Boden. Und dann wieder in die Kabine und dann für mich als junger Spieler, als sagen wir mal, wo ich wusste, es wird wahrscheinlich keine Einsatzzeit für mich geben, war ich jetzt nicht mega aufgeregt, aber es war spannend zu beobachten, wie so Weltstars, die Europameister waren, die Weltmeister geworden sind, dass die ja auch wie einer selbst noch nervös waren, wie ein 20-jähriger Jungspund. Der eine hat dann sich anderthalb Liter Kaffee holen lassen und in der Zeit, waren ja knapp 2 Stunden, glaube ich. Die anderen haben Fußballtennis im Entmüdungsbecken gespielt, wo kein Wasser drin war. Andere haben einfach in der Kabine die Füße hochgelegt, haben sich konzentriert. So hat jeder dann individuell sich versucht, dann auf den Spielstart hin zu fokussieren.
Ja, das war natürlich eine absolut wilde Nummer. Du hast jetzt übrigens mit Clarence Seedorf einen genannt von gefühlt 20 in dieser Mannschaft. Die hatten Raúl, Predrag Mijatovic, Michel Salgado, Roberto Carlos, Bodo Ilgner hat damals bei Real Madrid gespielt. Also was für eine Truppe, wie immer eigentlich bei Real Madrid. Ja, aber das war ja dann auch so die erste Mannschaft, die dann Real wieder auf den europäischen Thron gehoben hat. Und sie haben ja dann, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren 3-mal die Champions League gewonnen. Und das ist dann schon was Besonderes. Und gegen Barcelona, wie war das für dich in diesem europäischen Supercup?
Ja, dort bin ich eingewechselt worden beim Heimspiel. Gibt es auch noch ein sehr schönes Bild, Erinnerungsbild, wo ich mit Luis Figo einen Zweikampf bestreite.
Und, gewonnen oder verloren?
Auf dem Bild sieht es natürlich so aus, dass ich den gewonnen habe. Also ja. Den einen Zweikampf werde ich gewonnen haben habe also eine 100% Erfolgsquote gegen Luis Figo in Zweikämpfen. Können nicht so viele von sich behaupten.
Ja, vielleicht, weißt du, ich habe ja jetzt gesehen, fand ich ganz witzig, da hat jemand, nachdem die Türkei ja nach 2 Spielen schon raus war bei der WM, so eine Teilnehmerurkunde für die Türkei erstellt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, fand ich relativ witzig.
Habe ich gesehen.
Vielleicht können wir sowas für dich ja auch machen. Also 100% Zweikampfquote gegen Luis Figo, unten drunter das Foto und dann kannst du dir das so einrahmen. Ja? Ich mache das mal. Ich suche das Foto mal raus, das wird es ja irgendwo geben im Netz und dann lasse ich dir das zukommen. Die KI, die kann ja heutzutage mittlerweile relativ viel. Also du hast natürlich dann schon die Creme de la Creme mitgenommen in den beiden Spielen, muss man schon so sagen. Ja,
ja, ich habe nicht viele Spiele bestreiten dürfen bei Borussia Dortmund. 3 Mal in der Bundesliga, ein Supercup-Spiel und ein Champions-League-Spiel in Prag. Aber es waren sehr interessante und aufregende Momente dabei, ja.
Ja. Das war aber in Prag dann nicht gegen eine Mannschaft mit Thomas Rosicki?
Nee, ich meine nicht. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, okay. Ja, ich weiß es jetzt auch gerade nicht mehr. Ist ja auch schon ein bisschen was her. Dann lief es ja so, du bist weggegangen vom BVB nach LR Aalen, ja, aber bist auch relativ schnell wiedergekommen. 11 Spiele hast du vor Aalen gemacht und hast dann vor allem 3 Jahre halt bei den BVB-Amateuren gespielt und 4 Jahre beim Wuppertaler SV. Ich glaube, das ist so Anfang der Nullerjahre so die Zeit gewesen, wo du ich will nicht sagen, auf deinem sportlichen Höhepunkt warst, aber wo du voll im Saft warst, wo der Fußball für dich der absolute Fokus war? Oder hast du damals immer schon noch was nebenbei gemacht? Weil du hast ja gesagt, so richtig Fußballprofi oder Fußballtrainer auch, das ist nicht immer so einfach.
Ja, ich hätte damals zum 1. FC Nürnberg gehen können, als ich aus der Jugend rauskam. Hermann Gerland war da Trainer, der wollte mich unbedingt verpflichten. Mein Vater hat zum damaligen Zeitpunkt gesagt, es war der Übergang von 11. Schulklasse in die 12. Du machst dein Abitur erst hier, danach kannst du fußballerisch entscheiden, was du willst, aber deine schulische Ausbildung beendest du hier. Da war ich natürlich in dem Moment erstmal nicht so erfreut drüber, weil ja die große Fußballwelt habe ich gesehen, die mich ruft und ich sollte jetzt hier bleiben. Aber im Nachhinein hat mein Vater damals alles richtig gemacht, den Schulabschluss in Dortmund mit dem Abitur ja zu bewältigen. Und dann habe ich ja auch noch das ein oder andere erleben dürfen. Gerade Station, hast du gesagt, Wuppertal SV, eine tolle Station gewesen in der 3. Liga, fast aufgestiegen in die 2. Liga. Und deswegen, ich traue keiner Minute oder keiner Station nach, die ich nicht bestreiten durfte, sondern ich bin dankbar und froh für das, was ich mitnehmen durfte, was ich sehen durfte. Und war eine schöne Zeit.
Ja, also finde ich genau richtig von deinem Vater. War für dich in dem Moment vielleicht damals blöd, weil du gedacht hast, okay, 1. FC Nürnberg, auch eine gute Adresse. Hermann Gerland, wissen wir, ein Förderer, junger Spieler, hat viele, viele talentierte Spieler entdeckt und auch ein super Typ, wie ich finde. Also ich mag den sehr, ja. Der war jetzt vor ein paar Monaten auch mal im Sportstudio zu Gast, also das kann man sicherlich finden, wenn man dieses Interview nochmal sehen will. Hochsympathisch. Aber das ist schon wichtig, ja, weil viele, und ich glaube, das ist das ein großes Problem. Klar, heute ist auch mehr Geld im Umlauf, dürfen wir nicht vergessen, aber trotzdem, es schaffen wenige den Sprung zum absoluten Profifußballer. Jetzt ist 3. Liga, wie du es beim WSV gespielt hast, ja. Also es sind nur noch 2 Ligen drüber. Also sagen wir mal, weiß nicht, 500-600 Spieler in Deutschland sind sozusagen besser, ja. Also da bist du schon relativ weit oben angekommen. Aber fehlt das manchmal noch auch den Kindern und dann Jugendlichen ausreichend mitzuteilen, pass mal auf, die Wahrscheinlichkeit, dass du kein Profifußballer wirst, ist deutlich größer als die, dass du es wirst?
Ja, definitiv. Das ist ein schmaler Grat und man muss auch aufpassen. Also deswegen sage ich meinen Jungs auch immer auf dem Niveau jetzt in der 4. Liga, es wird ganz schwierig, dann nochmal da oben dran zu kommen, an sage ich jetzt auch mal, an die finanziellen Möglichkeiten hinterher, um dann zu sagen, ich habe ausgesorgt. Das schaffen ja wirklich nur ganz wenige, auch im Jugendbereich aus den NLZs. Und ich finde es da extrem wichtig und die Vereine haben auch aus meiner Sicht dort eine hohe Verantwortung, die Spieler nicht nur auf den Fußball zu fokussieren, sondern auch rechts und links aufs Leben vorbereiten. Weil letztendlich schafft es eine Promillezahl von denen, die dadurch die NLZs laufen. Und der Rest, den darf man dann nicht vergessen. Weil, wie gesagt, wir brauchen dann in unserer Gesellschaft schon auch noch Leute, die dann auch lebensfähig sind. Und wir haben ja die eine oder andere Debatte über Rentensystem und sonstige Sachen. Und deswegen dürfen wir da auf keinen Fall den Fehler machen oder die Vereine, dass man sagt, okay, wir fokussieren uns jetzt auf die Promillezahl, die es dann wirklich schafft und der Rest muss dann selbst gucken, wie er klarkommt.
Sind denn dahingehend NLZs gut oder schlecht? Weil sie ja schon ganz stark diesen Traum vermitteln, wenn du hier bei uns unterwegs bist, kannst du Profifußballer werden. Aber wenn jetzt mal auf die letzten, weiß ich nicht, 5 Jahrgänge schauen, die aus dem NLZ von Borussia Dortmund gekommen sind, da werden ganz viele nicht mehr im Profifußball unterwegs sein. Also blenden die NLZs ein bisschen? Sind die gefährlich auch in eine gewisse Richtung?
Ja, ich glaube schon, dass sie sich weiterentwickelt haben, auch im Umgang mit den Spielern. Ich glaube, sie müssen ja auch Psychologen, sie müssen ja auch Pädagogen einstellen. Und das heißt, da bereiten sie die Jungs ja schon auch schulisch vor aufs Leben ein Stück weit. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Gefahr, die du gerade gesagt hast. Also es ist wirklich so, wir reden ja auch auf Viert- oder Fünftliganiveau mit Spielern, die aus einem NLZ kommen, die in der Jugendbundesliga gespielt haben. Die gucken uns im ersten Gespräch manchmal an und sagen, wie 4. Liga? Ich komme aus der Bundesliga. Wo wir dann auch erstmal freundlich lächeln und sagen, okay, dann wir sehen uns vielleicht in 4 Wochen oder in einem Jahr wieder oder wir sehen uns nicht wieder. Das ist dann halt so. Die Jungs haben Träume, die werden damit geweckt, wie du gerade sagst. Bloß realisiert werden sie in den wenigsten Fällen. Und das ist die Gefahr, die man dann auch sieht. Und der eine oder andere Junge, der erwacht aus seinem Traum dann leider früher, als er erhofft hat und dann auch manchmal hart.
Wie jung ist deine Mannschaft und wie viele Spieler bei dir träumen noch davon und wie viele Träume musstest du sozusagen schon zerstören, weil du denen gesagt hast, mehr als dritte Liga wird es vielleicht dann nicht mehr für euch?
Ja, ich sag mal, ich glaube schon, die Jungs in dem Umgang ist es mir immer wichtig, Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz etwas mitgeben zu können. Und deswegen pflege ich da immer einen sehr kommunikativen, offenen, ehrlichen Umgang. Und ich gehe aber auch nicht her und sage den Jungs, pass auf, du wirst es auf keinen Fall schaffen, weil es gibt auch genug Beispiele, wo man zur richtigen Zeit am richtigen Ort die Entwicklung auf einmal nochmal durch die Decke geht und man es doch schaffen kann. Deswegen, wie gesagt, die Jungs sollen auch Träume haben, aber sie sollen das Leben rechts und links abseits des Fußballs auch nicht vergessen, weil die Realität holt sie dann doch schneller ein, als sie manchmal wünschen. Und ja, das Durchschnittsalter meiner Mannschaft ist aktuell bei circa 25. Unser Kader ist aber noch nicht voll. Also aktuell, das war letztes Jahr um die 25, ist er sogar noch ein bisschen geringer. Wie gesagt, wir haben aber noch ein paar Kaderstellen zu besetzen. Die Vorbereitung ist jetzt erst gestartet. Das heißt, der Transfermarkt, wie man so schön sagt, ist noch offen. Es tut sich noch so viel. Wir sind da ganz entspannt.
Ja, das Transferfenster hat noch nicht geschlossen, ja, sagen wir es mal so. Es hat aber auch noch nicht richtig geöffnet, weil ja noch nicht der 1. Juli ist. Dann können ja auch die vertragslosen Spieler wechseln, ist ja kein Problem. Aber ist das für dich als Trainer schwierig, wenn du jetzt in die Vorbereitung startest und vielleicht kommen noch 2, 3, 4 Spieler, die dann eventuell auch Schlüsselpositionen besetzen?
Ja, es ist natürlich nicht ideal, aber es ist auch die Zeit. Die Zeit ist mittlerweile so, dass es eher, sag ich mal, ein Vereinsmarkt ist. Früher konnten sich die Spieler wirklich das aussuchen. Heute ist es so, dass die Vereine oftmals extrem lange warten, um dann nochmal das eine oder andere Schnäppchen zu machen, weil sich einfach Spieler, wie wir gerade gesagt haben, die eine hohe Erwartungshaltung haben, dann auch ein Stück weit verpokern, die vielleicht bei ihrem aktuellen Verein dann auch nicht mehr benötigt werden, weil dann doch nochmal Transfers getätigt wurden auf der Position. Deswegen muss man gerade als Viertligist, besonders als Viertligist, auch Ruhe bewahren, weil da das ein oder andere noch passieren wird. Ja, und deswegen, wie gesagt, ganz entspannt sein. Trotzdem, um auf die Frage zurückzukommen, es ist ideal ist es nicht, wenn dann 2 Wochen vorm Start oder eine Woche vorm Start auf einmal nochmal 2, 3 Schlüsselspieler kommen, die dann zu integrieren. Umso wichtiger ist es, eine intakte Mannschaft zu haben, von vornherein, dort auf das Mannschaftsgefüge zu achten und dann natürlich auch bei Neuverpflichtungen sich genau mit den Charakteren zu beschäftigen. Das eine ist die sportliche Seite, das andere ist auch der Mensch, der dahinter steckt, weil die Spieler sind nun mal keine Nummern, 1 bis 25, sondern da steckt ein Mensch hinter und wenn man dann jemanden dazu holt, muss der auch in die intakte Gruppe passen.
Sortierst du knallhart aus, wenn das mal nicht der Fall ist? Weil du bist ja auch schon zu Vereinen gekommen, wo du am Anfang den Kader übernehmen musstest, wie er war. Wenn du dann relativ schnell merkst, du hast da halt 1, 2, 3 Spieler drin, das funktioniert nicht, bist du dann relativ hart in der Entscheidung? Musst du das vielleicht auch sein?
Ja, erstmal geht es darum, wenn ich irgendwo einen Kader übernehme, dann hat jeder eine Chance. Also es ist so, dann interessiert mich auch nicht, was vorher vorgefallen ist, sondern jeder bekommt seine faire Chance bei mir. Bloß eins ist unverhandelbar und das ist der Teamgeist, das ist die Mannschaft. Die steht über allem. Und ich sage immer so, auch wenn wir Gespräche führen mit potenziellen Neuzugängen, es gibt eins, da führt kein Weg dran vorbei, das ist wir. Nämlich wir als Mannschaft. Und es geht nicht um den Trainer, es geht nicht um den einzelnen Spielern, sondern es geht um das Team. Und wer da das Team im Stich lässt oder gegen die Teamregeln verstößt, der kriegt eine gelbe Karte, aber die kriegt er auch nur einmal. Und dann gibt es auch kein Gelb-Rot, sondern dann gibt es gegebenenfalls Rot. Wie gesagt, aber ich bin jetzt auch kein Hardliner, ne, sondern wie gesagt, es kommt immer darauf an, was es ist, aber das Team steht über allem. Und wenn da jemand, ja sagen wir mal, man redet ja immer von faulen Äpfeln, dann den Korb irgendwie verdirbt, da muss man den halt aussortieren. Weil dann ist er für den Mannschaftssport, zumindest so wie ich ihn verstehe, nicht wirklich geeignet.
Ja, ich finde, dass manchmal, je nach Konstrukt, wie auch die anderen in der Mannschaft sind, kannst du einen Apfel mal in dem Korb haben, der vielleicht nicht mehr so gut schmeckt, sagen wir es mal so, ja, der jetzt nicht schimmelt, so, weil dann wird es natürlich schwierig, aber der vielleicht nicht mehr so der allerschönste Apfel ist. Ich glaube, ich würde das jetzt mal so ein bisschen als Metapher nutzen, so ein Freigeist, ne? So ein Spieler, der vielleicht nicht mehr jeden Meter nach hinten macht. Du hast eben ein bisschen über Lionel Messi gesprochen, der ist natürlich alles andere als ein fauler Apfel in so einem Korb, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ihr seid jetzt als als Neuling seid ihr ja auf Platz 9 gelandet in der Regionalliga West, die, ich weiß nicht, also sie gilt schon mit als die stärkste von den 5 Regionalligen. Die Amateure des BVB, also BVB 2, ist auch in der Liga unterwegs. Und ich meine, ich wäre sogar bei dem Heimspiel gegen Bonn im Stadion gewesen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, kann ich gleich mal nachgucken. Aber was sind denn eure Ambitionen dann für die neue Saison? Ich meine, Oberhausen ist in der Liga dabei, auch die Amateure von der Mannschaft aus einer Nähe von Dortmund, die Amateure von Gladbach, von Paderborn, von Köln. Das ist schon eine harte zweite Liga. Zweite Liga, sage ich schon, weil es so viele zweite Mannschaften sind. Es ist eine harte Regionalliga.
Ja. Erstmal nochmal kurz zu deinem Einwand mit dem faulen Äpfeln. Man muss ja unterscheiden. Das eine ist auf dem Platz, Individualität oder Individualismus, die brauchst du auch. Du brauchst diese individuellen Spieler, die vorne auch mal egoistisch sind, ihr Ding machen. Aber abseits des Platzes müssen sie sich dann auch in das Mannschaftsgefüge integrieren. Ja, also das muss man unterscheiden. Auf dem Platz gebe ich dir völlig recht. Da musst du unterschiedliche Typen auch haben, weil sonst wirst du auch kein Fußballspiel gewinnen, wenn du 11 Kimmichs auf dem Platz hättest, die super ehrgeizig sind, aber kein Musiala, kein Wirtz dabei. Und genauso nur mit Wirtz, Musiala wirst du auch nichts gewinnen. Und ja, was ist unser Ziel mit dem Bonner SC? Wir haben letztes Jahr recht souverän den Klassenerhalt errungen mit Platz 9. Auch sehr früh war der Klassenerhalt klar. Das hat die Planungssicherheit natürlich vereinfacht. Jetzt wir haben eine gute Basis, ein gutes Grundgerüst und müssen jetzt gucken, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen, dass wir die richtigen Transfers tätigen, um dann auch den nächsten Step zu gehen. Wir sind jetzt das zweite Jahr dann in der Regionalliga. Wir wollen Stück für Stück auch den Verein professionalisieren, nach vorne bringen, weil auch dieses Jahr werden wir, ja, man nennt es immer so Feierabendfußballer, Feiertagsfußballer. Das heißt, wir werden abends trainieren. Das machen, glaube ich, nur 2, 3 andere Mannschaften neben uns. Jetzt mit den Aufsteigern vielleicht 4, 5 Mannschaften. Und wir müssen uns gegen Profimannschaften oder Unterbaumannschaften, die du gerade genannt hast, es sind, glaube ich, mittlerweile immer noch 8 zweite Mannschaften, die da antreten, und das sind Vollprofis. Und da ist es dann natürlich für so einen Verein wie den Bonner SC nicht so einfach. Aber wir haben es gut gemacht und wir werden es auch dieses Jahr wieder gut machen.
Also sehr viel Optimismus deinerseits. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass ihr ein bisschen vorwärts kommen wollt. Was heißt denn dann vorwärts kommen, wenn man als 9. ins Ziel gekommen ist? Heißt das dann vielleicht Top 6?
Nee, da bin ich vorsichtig. Also gerade im Umfeld wird ja dann schnell so gedacht, wie du es jetzt auch einfach ein bisschen provokant fragst.
Ja, klein bisschen provokant.
Alles gut, ja, alles gut, nicht böse gemeint. Ne? Und deswegen, ich glaube, es geht wieder darum, wenn wir wieder eine ähnliche Saison spielen, im ruhigen Fahrwasser landen und dann relativ früh auch den Klassenerhalt sicher haben, dann ist unser Ziel erreicht. Und ob es dann Platz 12 ist und wir konnten aber frühzeitig den Klassenerhalt sichern oder hinterher Platz 8 ist, das kann beides eine Verbesserung sein, weil wir müssen den Verein auch von der Infrastruktur her Stück für Stück nach vorne bringen und dann vielleicht genau mal dieses Ziel, was du gerade gesagt hast, vielleicht in die Top 6, ins erste Drittel vorzustoßen. Das bedarf aber Zeit. Man hat gesehen, wie lange auch Traditionsvereine in der Regionalliga festgehangen haben. Egal, wie viel Budget sie zur Verfügung hatten, die mussten sich das auch erst erarbeiten, Strukturen schaffen auf und neben dem Platz, um dann auch diesen Schritt wieder gehen zu können. Und wir sind jetzt gerade mal wieder aufgestiegen, ein Jahr, jetzt im zweiten Jahr. Deswegen machen wir mal schön langsam, wollen aber, wie gesagt, weiter optimistisch bleiben, weiter hart arbeiten und dann Stück für Stück Richtung erste Drittel vielleicht in den nächsten Jahren mal kommen.
Wenn wir jetzt mal ganz positiv denken und so 6 Spieltage vor Schluss seid ihr 10. ja, und es kann nach unten gar nichts mehr passieren. Bist du dann eher der Trainertyp, der sagt, jetzt lasse ich meine ganzen jungen Spieler spielen, damit die auch wichtige Erfahrungen sammeln können? Oder willst du dann eher das Maximale an Punkten rausholen, weil du weißt, das ist vielleicht dann auch gut zu sagen, man kommt noch auf Platz 8 oder auf Platz 7 ins Ziel. Was ist dir da wichtiger?
Ich will immer das Maximale rausholen, weil ja auch die Debatte gestern, um nochmal zum Anfang Nationalmannschaft, man ist Gruppenerster, man ist schon weiter. Also ich will als Trainer immer das Maximum rausholen. Und gestern wäre es dann gewesen, mit 9 Punkten die Runde abzuschließen, um dann auch zu sagen, so, wir haben jetzt 3 Siege und schlägt hier keiner beim Turnier. Muss erstmal eine Mannschaft kommen, die uns schlägt. Und das Momentum hat man jetzt leider verpasst. Und genauso gehe ich dann auch rein, wenn man 5 Spieltage vor Schluss wirklich den Klassenerhalt sicher hat, dann unterschreibe ich das, dann rufe ich dich nochmal an und bedanke mich, dass du das so schön vorhergesagt hast. dann versucht man natürlich trotzdem auch schon ein Stück weit perspektivisch zu schauen, welchen Spieler muss ich mir jetzt auch nochmal angucken, wen muss ich vielleicht nochmal hinsichtlich Vertragsverlängerung auch nächstes Jahr, wer kommt vielleicht aus einer Verletzung, ist aber nochmal wichtig dann für die neue Saison. Da versucht man dann schon auch das ein oder andere natürlich dann auch einzubauen, umzusetzen. Aber trotzdem, Fokus bleibt darauf, maximale Punktzahl dann zu erreichen.
Weil du ja noch einen anderen Job hast, ist bei dir natürlich der Druck auch nicht ganz so hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie du generell als Typ mit Druck umgehst. Da ist ja jeder auch anders. Ich denke aber, dass das generell den Druck eher ein bisschen mindert, weil du weißt, ich falle weich. Wenn jetzt der Verein sagt, nee, ich möchte jetzt nächste Saison nicht mehr mit dir arbeiten, dann stehst du halt da. Das ist nicht leicht, ne, in diesen unteren Ligen auch. Da ist sehr viel Fluktuation auf den Trainerbänken. Wie gehst du generell damit, um zu wissen, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht 10 Jahre den Bonner SC trainieren. Ich werde den Verein danach auch nicht 10 Jahre trainieren, denn das ist ja die bittere Realität. Das ist immer die einfachste Personalie. Man kann nicht den halben Kader austauschen, aber wenn es sportlich nicht läuft, dann sagt man, ja, muss der Trainer gewechselt werden.
Ja, es ist wirklich schade, dass wir Trainer dann wirklich das schwächste Glied in der Kette sind, aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Weil ich glaube, wenn man an der einen oder anderen Stelle uns mal die Zeit geben würde, ne, natürlich gibt es auch Konstellationen, wo es einfach nicht passt, nicht funktioniert, wo es dann auch ja die sinnvollste Entscheidung ist, vielleicht einen Trainerwechsel vorzunehmen. Aber uns wird dann oft auch nicht die Zeit gegeben, perspektivisch was zu entwickeln, was aufzubauen. Es geht dann immer um das Tagesgeschäft, um den Tag heute und nicht um den Tag morgen und nicht um den Tag gestern. Das macht es auf der einen Seite auch interessant, aber macht es auf der einen Seite auch schwieriger. Zu meiner persönlichen Konstellation, ich glaube, dass es Fluch und Segen ein Stück weit ist. Für mich ist es Segen, weil ich kann authentisch bleiben, ich kann meine eigenen Entscheidungen immer zu 100% vertreten und auch durchziehen, weil, wie du es gesagt hast, wenn es dann jemandem nicht passt und er eventuell bei einer sportlichen Aufstellung reinreden möchte oder etwas anders machen will und das aber nicht meinen Prinzipien entspricht oder meiner Idee entspricht, dann soll das selbst machen und dann gehe ich nach Hause und ja, mache meinen anderen Job weiter. Deswegen ist das, glaube ich, ein Segen für mich, dass ich da wirklich auch authentisch sein kann und ich kann sehr gut mit Druck umgehen durch meinen anderen Job, wo es wirklich Tagesgeschäft ist, Produktion ist, wo man abliefern muss, KPIs liefern muss. Das hilft mir natürlich auch im Fußball, weil vieles ist dann wirklich vom Sport auf Unternehmen übertragbar und transferierbar. Auf der anderen Seite, warum ist es vielleicht Fluch? Ich glaube, dass der ein oder andere Verein vielleicht auch ein bisschen dadurch abgeschreckt ist, dass ich diese Doppelrolle habe. Wobei ich immer auch gesagt habe, ich bin bereit, 24/7 dem Fußball zur Verfügung zu stehen, wenn das Passende ist. Wenn aber nicht ein Vertrag auf 9 Monate ausgelegt ist, man übernimmt was und sagt, ja, zeig erst mal 9 Monate, was du leisten oder liefern kannst. Sondern wenn man wirklich dieses Vertrauen auch gegenseitig da ist und eine Perspektive auch für mich da ist.
Wie viele Vereine auf Regionalliga-Ebene, also ich kann mir auch vorstellen, dass du gerne hier im Westen bleiben möchtest, ja, weil du hierher kommst und weil du ja aufgewachsen bist und so weiter und immer noch hier lebst. Wie viele Vereine in der Regionalliga kommen denn überhaupt für so eine Stelle in Frage? Sind das dann größtenteils die zweiten Mannschaften und noch 2, 3 andere?
Ja, es sind die zweiten Mannschaften, die Vollprofitum ja auch haben. Dann gibt es aber schon auch Mannschaften wie Oberhausen, Bocholt, Rödinghausen, die auch spannend sind von ihren Möglichkeiten her. Aber es ist natürlich ein Haifischbecken dort. Ne? Also wenn man sieht, wie viele Trainerkollegen halt auch gerade ohne Job sind, wo man dann auch sieht, da gibt es Trainer, die erste Liga trainiert haben, die in der dritten Liga jetzt einen Job übernehmen müssen oder sogar in der Regionalliga das eine oder andere machen, die schon in der ersten oder zweiten Liga waren. Ich bin da gar nicht auf den Westen so festgelegt. Ja, ich habe Freundeskreis hier noch immer Richtung Dortmund, Hamm. Aber ich habe eine Freundin oder Lebenspartnerin, die aus Magdeburg kommt. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, Richtung Nordosten zu gehen. Ich bin da flexibel als Trainer und das musst du, glaube ich, auch sein.
Ja, du hast dich ja irgendwann mal dafür entschieden, das zu tun. So, und in dem Moment, wo du das gemacht hast, kennst du ja das Geschäft, du weißt, wie das läuft und dass du eben nicht langfristig an einem Ort bist. Das sind die ganz, ganz großen Ausnahmen. Also da kann man nur den Hut ziehen vor solchen Trainern wie Thomas Schaaf, Otto Rehagel, die waren halt jetzt beide auch bei Werder Bremen oder anderen, die lange an einem Ort sind und dort super Arbeit machen. Arsène Wenger ist das vielleicht prominenteste Beispiel, der war ja Ewigkeiten bei Arsenal und trotzdem ist es hinten raus dann immer so, ne, dass man dann trotzdem sagt, ja, es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht mehr, danke, tschüss. Ne? Also das ist halt, Dankbarkeit ist in diesem Sport einfach nicht vorhanden. Ich möchte natürlich nochmal, wir gehen so auf die Zielgeraden dieser Sendung, nochmal zurückkommen auf das, was bei Borussia Dortmund los ist, von wegen Druck und so weiter. Und du kannst deine Entscheidung so treffen, wie du willst. Wenn du mitbekommst, was beim BVB los ist, auch wie über Kovac-Fußball diskutiert wird und so weiter, bist du manchmal auch ein bisschen froh darüber, dass du eben nicht ganz oben mit dabei bist?
Nein, klares Nein. ich wäre gerne da oben dabei und möchte keinem den Job jetzt wegnehmen, aber ich würde gerne mit jedem tauschen. Ne? Also, weil dafür liebe ich den Fußball, dafür macht man das, vor vielen Zuschauern dann im Stadion zu sein, am Rand, das Jungs zu begleiten, den Jungs zu helfen, mit den Jungs ein Spiel zu bestreiten, ist zwar das Players-Game, aber als Trainer am Rand zu stehen, einen Plan mitzugeben, der dann hoffentlich funktioniert, darauf hätte ich schon Bock und Lust. Und deswegen wäre ich nicht froh oder bin nicht froh, dass ich nicht dabei bin, sondern ich arbeite weiter drauf hin und ich habe diesen Traum weiterhin, dass ich da mal in so einem großen Stadion dann auch nicht nur ein Spiel, sondern mehrere Spiele dann vielleicht auch als Trainer bestreiten darf.
Ja, das wäre natürlich super, wenn das noch irgendwie passen würde und trotzdem, ja, in der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland als Trainer unterwegs zu sein. Ich finde schon, dass sich das absolut sehen lassen kann. Ich habe ja gerade gesagt, ich möchte nur noch mal ein bisschen so die Kurve kriegen in Richtung Borussia Dortmund und eingangs hatte ich es auch erwähnt. Ich möchte mit dir noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie das ist, auf gewisse Spieler und gewisse Spielertypen verzichten zu müssen. Jetzt hat sich Nico Schlotterbeck bei der Weltmeisterschaft verletzt und es sieht auch so aus, er hat gestern eine dicke Schiene getragen, dass er erstmal einige Wochen ausfällt, vielleicht auch den Saisonstart, also wahrscheinlich den Saisonstart verpassen wird und so weiter. Das ist ein Innenverteidiger mit einer sehr hohen Spielintelligenz, der einen sehr, sehr feinen Fuß hat, der diese Diagonalverlagerungen spielt, wie kaum ein anderer Innenverteidiger im Weltfußball, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dazu ist er auch noch links Fuß. Was macht man denn da als BVB? Muss man dann das System ein bisschen anpassen? Weil ja, Benzibaini ist auch Linksfuß. Der kommt jetzt aber auch erstmal zurück von der Weltmeisterschaft. Das ist auch immer ein Thema, wenn du Turniere hast, kannst du nicht ganz so in die Vorbereitung einbinden. Da muss der ja eigentlich sofort liefern. Wie geht man als Trainer mit solchen Situationen um? Jetzt hast du noch keine Spieler bei Weltmeisterschaften gehabt, ich weiß. Aber vielleicht ist der ja auch schon mal so ein Spieler ausgefallen, wo du weißt, da steht meine Defensive einfach besser mit. Dazu ist er eigentlich mehr oder weniger der verkappte Kapitän dieser Mannschaft. Wie denkst du darüber?
Ja klar, das hat jeder Trainer mit Sicherheit schon mal gehabt. Jetzt nicht auf diesem Niveau vielleicht, wie du gerade gesagt hast, bei einer Weltmeisterschaft. Aber es gibt ja immer auch Sperren, Verletzungen, die dann auch auftreten, die dann kompensiert werden müssen. Gibt die Möglichkeit, die du gesagt hast, entweder guckt man wirklich das System umzustellen, ob es passend ist, aber man muss natürlich dann auch wieder im Hinterkopf haben, wenn Nico Schlotterbeck zurückkommt, muss er auch wieder integriert werden in das neue System dann. Also es muss dann auch wieder passen, weil er ist ein extrem wichtiger Spieler, er ist ein Führungsspieler, er ist ein Top-Eröffnungsspieler in der Spieleröffnung. Wie du gerade gesagt hast, gibt es nicht so viel auf Weltniveau, gerade mit dem linken Fuß. Deswegen glaube ich, dass man versuchen wird, das System eigentlich nicht groß zu verändern, sondern das System, was man auch mit ihm spielen würde, und dann bestmöglich diese Position zu ersetzen. Man wird keinen hundertprozentigen Ersatz finden, was ja auch jetzt in dem Sinne wahrscheinlich auch nicht zielführend wäre, weil zwei ähnliche Spielertypen dann vom selben Niveau muss man dann auch erstmal wieder zusammenbringen. Man sieht es ja jetzt auch in der Nationalmannschaft, da muss auf einmal Tah, der sonst eigentlich linker Innenverteidiger spielt, spielt jetzt rechter Innenverteidiger, weil Rüdiger linker Innenverteidiger spielt. Man denkt immer, es ist keine Umstellung. Es gibt schon ein paar Sachen, die dann schon ein bisschen anders sind, auch wenn es nur im Detail ist. Ne? Also so Grundprinzipien bleiben zwar gleich, aber im Detail ist es schon was anderes, wie ich einen Gegner steuere, wie ich in der Eröffnung dann spiele. Deswegen glaube ich, dass Niko Kovac klug genug ist, um dann zu sagen, wir werden das System auch so spielen, wie wir es mit Nico spielen würden und dann gucken, wie es bestmöglich positionsmäßig oder durch einen anderen Spieler aufgefangen werden kann.
Ich meine, jetzt hat Borussia Dortmund ja noch Glück, dass sie mit Benzibaini auch einen Linksfuß haben, der auf der Position spielen kann. Rein theoretisch könnte man auch noch Daniel Svensson dahin ziehen. Ich glaube nicht, dass das die geeignete Rolle für ihn ist, aber trotzdem für 2-3 Spiele könnte er das eventuell tun. Also die Sorge, dass man da jetzt große Probleme hat auf der Position, die sehe ich nicht. Ich sehe eher Probleme für den Fall, dass Felix Metscher jetzt noch 2 gute Spiele macht. Also mal angenommen, im 16. Finale und im 8. Finale spielt Felix Metscher absolut überragend. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu, weil er bislang super gewesen ist. Bis auf dieses Spiel jetzt gegen Ecuador. Aber man merkt schon, ja, welchen Einfluss er auch auf das Spiel dieser deutschen Mannschaft hat. Dann kommt ein Verein und sagt, pass mal auf, hier Borussia Dortmund, ihr bekommt jetzt 100 Millionen Euro für Felix Metscher. Und der BVB sagt, ja, das müssen wir machen, weil das ist natürlich unglaublich viel Geld. 30 Millionen hat man damals für ihn bezahlt. Und vielleicht wird er jetzt auch vom Marktwert auf dem absoluten Höhepunkt ankommen nach diesem Turnier. Wir machen das. Ja, wie löst du das denn? Dann stehst du doch als Trainer da und verlierst deinen absoluten Anker im Mittelfeld. Weil ich glaube, das ist er bei Borussia Dortmund. Da sind einige Spieler, die ganz gut sind. Aber Felix Metscher, siehst du das auch so? Ist der Kern dieses Systems bei Borussia Dortmund?
Ja, also da sehe ich schon eine Gefahr drin. Und man stellt sich mal vor, wir kommen dann wirklich gegen Frankreich. Der macht ein überragendes Spiel und entscheidet so ein Spiel gegen die Franzosen. Wir kommen weiter. Ich glaube, dann wird der ein oder andere Verein schon auf den Plan gerufen werden oder kommt auf den Plan und Felix Metscher zu verpflichten. Deswegen, da sehe ich eine Gefahr drin. Aber ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, habe mal beim Oberligisten im Hammerraum bis Valerinern gearbeitet und musste jedes Jahr, fast jedes Jahr, den besten Stürmer abgeben. Das heißt, wir hatten jedes Jahr einen Stürmer 20 Tore plus X. Und das war für einen Oberligisten sensationell, diese Quote. Und wir haben es jedes Jahr dann auch wieder geschafft, das zu kompensieren. Dann kam der nächste nämlich. Und das ist jetzt, dafür ist Niko Kovac lange genug im Geschäft, dass er weiß, hat mit Ole Buk, glaube ich, auch jemanden, der ja bewiesen hat, zumindest in Elversberg, dass er ja eher unbekannte Spieler, die aber dann hohes Potenzial haben und sich sehr schnell entwickeln, zu entdecken. Und da setzt man dann natürlich auch die Hoffnung rein. Und ich glaube dann einfach, dass man als Trainer im Laufe der Zeit mit den Erfahrungen ruhiger wird und dass das Niko Kovac nicht umhauen würde. Im ersten Moment wird er schon schlucken und würde sagen, ist schon ein wichtiger Anker für unser Spiel. Aber auf der anderen Seite weiß er durch seine Erfahrung, es wird dann Platz für jemand anders, den man noch gar nicht auf dem Schirm hatte. So war es auch bei Borussia Dortmund, wenn man sich überlegt, welche Stürmer dort dann auch immer den Verein verlassen haben. Und es kam dann fast immer wieder, zumindest in den Jahren, die jetzt nicht den letzten, aber davor, kam immer wieder auf einmal ein besserer Stürmer. Ne? Und da hatte man ja auch immer Sorge, wie kann man Aubameyang, wie kann man Lewandowski, wie kann man Barrios, wie kann man die alle auffangen? Und es ging dann doch immer wieder weiter. Ich habe wahrscheinlich jetzt noch etliche vergessen.
Ja, Haaland, aber gut, ja, nachdem ist es ein bisschen schwer geworden. Irgendwann kam Füllkrug, dann, weil das leider mit Sebastian Allaire nicht funktioniert hat, aus tragischen Gründen, wir wissen das. Und mit Gerassi hat man ja jetzt einen absoluten Knipser. Auch da gibt es immer wieder so ein leichtes Rumoren irgendwie, das gesagt wird, er könnte eventuell gehen. Wenn du jetzt BVB-Trainer wärst und hättest diesen Kader zur Verfügung, wo würdest du sagen, würdest du gerne austauschen, weil die Perspektive des Spielers nicht mehr gut genug ist, weil er vielleicht schon ein bisschen älter ist, weil er immer so eine Tendenz hat, wegzugehen? Ich schmeiße jetzt mal ein paar Namen einfach in den Raum. Ja, Gerassi ist sicherlich einer. Saudi-Arabien wird dann ab und zu mal gemunkelt, vielleicht die Türkei. Adeyemi, weil man da nicht weiß, wie es mit der Vertragsverlängerung aussieht. Sabitzer, weil er irgendwie gefühlt nur für Österreich richtig gut spielt. Wo würdest du überall austauschen wollen und vielleicht frisches Blut reinbringen wollen als Trainer von Borussia Dortmund?
Ich glaube, dass der Fokus auf die Offensive gelegt wird. Ich glaube, Niko Kovac hat bewiesen, dass er eine sehr stabile, defensiv gut organisierte Mannschaft aufs Parkett immer geschickt hat. Und ich glaube, jetzt wird es darum gehen, mit Ole Buk zusammen gute Entscheidungen zu treffen. Und zwar für das Stadion in Dortmund ist ja wichtig, auch diese Leidenschaft, diese Mentalität von dem Rasen auf die Ränge rüberzubringen. Und ich glaube, dafür braucht man Speed, dafür braucht man Dynamik, dafür braucht man Umschaltsituationen. Und ich glaube, diese Leute werden man dann jetzt gezielt suchen, um dann genau dieses Spiel halt über das, was man jetzt schon sich als Basis erarbeitet hat, um dann das Publikum auch wieder mitzureißen, mehr Attraktivität reinzubekommen, weil viele Mannschaften sich gegen Dortmund schon auch eher aufs Defensive fokussiert haben. Da Niko Kovac auch sich aufs Defensive fokussiert hat, war es nicht höchst attraktiv, das Spiel. Aber es war sehr erfolgreich. Ne, es war, glaube ich, von den Punkten her mal wieder seit langem die erfolgreichste Saison, muss man ja sagen, in der Bundesliga. Und deswegen, glaube ich, wird man den Fokus auf Geschwindigkeit, Dynamik, auf den Außenpositionen im Mittelfeld neben Metscher, der hat ja diese Dynamik, diese Power halt auch, wenn man daneben gerade noch mit Torgefahr, Tordrang noch was machen kann und ganz vorne drin. Ich glaube, das wird das Ziel sein.
Ja, auch da müssen sie sich wahrscheinlich gedulden. Ich glaube, das ist das größte Problem, ne? Dass halt, wie du es eben gesagt hast, dass lange gewartet wird und du vielleicht dann erst Ende August den Kader hast, mit dem du dann arbeitest. Also wie spät würdest du denn als Trainer noch verpflichten, wenn die Qualität stimmt? Sagst du dann auch, wenn der mit dem letzten Tag reinkommt, ist mir egal, weil der einfach gut genug ist?
Ja, also wenn die Qualität da ist, dann muss man solche Sachen auch machen. Das ist egal, unabhängig von der Liga, dann wenn einer deine Mannschaft nochmal verbessert, dann musst du es einfach auch auf der letzten Minute noch machen, als Beispiel. Ich glaube aber, es ist einfacher, jetzt mit der Basis, die geschaffen wurde unter Niko Kovac, einen Offensivspieler zu integrieren. Natürlich gehören dazu auch Abläufe, aber ich sage immer, es ist einfacher oder schneller, einer Mannschaft Defensivprinzipien beizubringen, das Spiel gegen den Ball, als offensiv. Weil offensiv hängt auch viel von der individuellen Qualität ab. Wir haben gerade über Einzelkönner so ein bisschen gesprochen, die dann den Unterschied auch ausmachen. Und da muss man auch gewisse Freiräume und Kreativität lassen, damit diese Spieler gerade das umsetzen können, ihr Potenzial auch einbringen können. Und deswegen glaube ich, dass mit der Basis, die jetzt geschaffen wurde, nämlich diese defensive Kompaktheit, diese Organisation und Disziplin, dass man da auch, wie gesagt, am Ende nochmal Offensivspieler gut integrieren kann und schnell integrieren kann.
Wir sind so quasi in der Nachspielzeit unserer Sendung. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, schaut gerne vorbei auf schwarzgelberunde.de, falls ihr dieses Format unterstützen möchtet. Und ganz wichtig, schaut vorbei bei YouTube, selbst wenn ihr die Sendung schon gehört habt. Ja, jeder Klick hilft da, jeder Like hilft da, jeder Kommentar. Ich habe jetzt mitbekommen, man kann das Ganze auch hypen, was auch immer das bedeutet, aber es ist nicht schlecht für den Algorithmus. Ich habe eine Hörerfrage reinbekommen und die finde ich auch ganz interessant. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Ja, du warst bei Nevio Scala in der Mannschaft und dann bist du im Sommer 98 nach Aalen gegangen. Und dann kurze Zeit später ist Michael Skibbe Cheftrainer von Borussia Dortmund geworden, also dein Trainer bei den Amateuren des BVB. Hast du dann irgendwann mal gedacht, Mist, warum bin ich nicht in Dortmund geblieben? Dann hätte der mir vielleicht eine Chance gegeben zu spielen.
Nee, ich bin ja dann auch nochmal zurückgekommen nach dem halben Jahr in Aalen und da war ja immer noch Cheftrainer. Und ich glaube, Michael Skibbe, das war die erste Station von ihm als Cheftrainer dort und er war auch immensen Druck ausgesetzt, in dem Sinne Borussia Dortmund dort abliefern zu müssen. Und deswegen hat er gar nicht so viele junge Spieler dann auch wirklich gefördert oder eingesetzt. Ich glaube, weil einfach der Druck zu groß war vom Umfeld insgesamt, um dann auch, wie gesagt, seiner Linie treu zu bleiben. Im ersten Moment, als ich dann noch weg war und er die Stelle übernommen hat, kam so ein kurzer Gedanke mal auf, Mist, hat immer auf dich gesetzt, kam es immer gut mit ihm klar, warst Kapitän in seinen Mannschaften, in der Jugend und bei den Amateuren. Wäre jetzt eine tolle Sache. Aber es hat sich dann auch schnell herausgestellt, dass dort dann auch andere Mechanismen greifen.
Es ist schon noch ein großer Unterschied, ne, zwischen, ich sag mal, dritte, vierte, fünfte Liga und absoluten Profis in der ersten Liga, vor allem in der Champions League, weil wir haben ja eben darüber gesprochen, das war der amtierende Champions League-Sieger, bei dem du damals warst. Ja. Also da reinzukommen als Jugendspieler, boah, verdammt schwer.
Ja, genau, das sind dann, greifen nochmal andere Automatismen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich glaube, dass die Trainer, die dann auch diesen Schritt gehen und die erste Chance haben, die denken vielleicht nur in der einen oder anderen Situation am Anfang sehr blauäugig und sagen, wenn ich da mal bin, dann würde ich vieles anders machen. Aber wenn man dann erstmal in diesem Hamsterrad drin ist und sieht, wie der ein Rad ins andere greift und wie das Geschäft dann abläuft, dann wird man auch schnell eines Besseren belehrt.
Hast du denn eigentlich noch zu vielen von damals Kontakt, also vielleicht mehr zu denen aus der Jugendzeit als dann aus der Profizeit?
Ja, ich sag mal, es gibt wenig Freundschaften über den Fußball hinaus dann, die dann darüber hinaus weiter, im Leben greifen. Ich habe aber schon zu eine Handvoll Spielern aus dem Amateurbereich oder vom Wuppertal SV, wo ich ja sehr lange war, dort habe ich schon noch sehr guten Kontakt und da gibt es schon noch den einen oder anderen, den ich zumindest Freund meinerseits nennen kann und wo das auf Gegenseitigkeit beruht. Aber im Fußballgeschäft gibt es wenig Freundschaften, sind oft Zweckgemeinschaften, alles Ich-AGs, die dann ein Jahr hier sind, nächstes Jahr weiterziehen. Das ist so ein bisschen schade, dass es dann auch nicht so forciert wird. Auch bei Borussia Dortmund finde ich, wenn man sich da anguckt, die Amateurmannschaft, die früher wirklich viele Dortmunder Spieler beinhaltete, kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch eine Hand für reicht.
Ja,
ne,
sind
also
weniger, glaube ich, ja.
Und ich glaube, das muss eigentlich auch das Ziel sein, so ein Verein von wie Borussia Dortmund, das Einzugsgebiet ist so groß, der Verein hat so eine Stahlkraft, da muss es auch noch Talente in Dortmund und im Umland geben. Und diese sollte man auch mehr fördern, als dann das Geld, sag ich mal, ja, irgendwo hin zu überweisen. Auch wenn es Top-Talente sind, keine Frage. Ja, wie gesagt, aber das ist so, was mich so ein bisschen als Ur-Dortmunder oder ehemaliger Dortmund-Spieler dann auch ein bisschen stört.
Ja, kann ich nachvollziehen, ist natürlich die Frage, ob die Talente gut genug sind. Das ist das eine, aber du sagst ja, es müsste eigentlich genug Talente geben. Ich meine, Dortmund alleine hat 600.000 Einwohner, also wenn es da nicht genug Talente gibt, weiß ich auch nicht. Und der BVB überstrahlt ja sowieso alles. Aber ist das, wo du eben auch meintest, das sind Zweckgemeinschaften, ist das schlimmer geworden in den letzten 10, 15 Jahren?
Ich weiß nicht, ob es schlimmer geworden ist. Ich glaube, es war immer schon ein Stück weit so. Also ich glaube, wie gesagt, viele Freundschaften gibt es nicht, die über den Fußball hinausgegangen sind. Gab immer mal einen Spieler auch früher, wo man dann gesagt hat, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, die dann gesagt haben, mit dem ist man noch befreundet, darüber hinaus auch die nächsten 20, 30 Jahre. Ich glaube, schlimmer nicht. Es ist anders geworden.
Mhm. Ja, okay. Dann war das jetzt zum Ende ein bisschen negativ, sage ich mal, aber ich möchte noch ein bisschen positiv und humoristisch die Sendung beenden. Ich hatte ja zu Hörerfragen aufgerufen und ich habe ja diesen Hoodie, ja, mit dem Logo, mit den Gesichtern hier vorne drauf. Ihr seht heute kurze Arme und nur T-Shirt. Und die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Die haben gar keine Fragen gestellt. Die haben einfach geschrieben, weil ich gesagt habe, boah, es ist so warm. Ja, aber Kapuzenpulli an. Ja, so, ne? So, ich hatte den nur 2 Minuten an, Leute, um das Video aufzunehmen, weil es war wirklich nicht zu ertragen. Also, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Deswegen hoffe ich, dass du deine Spieler jetzt an diesem Wochenende nicht zu sehr über den Platz jagst, weil das kann auch mal schnell nach hinten losgehen. Wie gesagt, bei den Temperaturen, hast du eben gesagt, heute 19 Uhr, das sollte schon ein bisschen besser sein. Und vielleicht in Bonn mit den Rheinauen und dem Fluss da weht noch ein anderer Wind, als das hier in Dortmund ist. Hier steht die Luft. Kann ich nur sagen, ich gucke mal gerade, wie warm es mittlerweile ist. Es wird nicht kälter geworden sein. Ja, schlappe 36 Grad. Wir haben uns nochmal um 2 Grad gesteigert während der Aufzeichnung. Ich bin sehr neidisch, was deine Klimaanlage angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, weil ich kann mir vorstellen, du gibst jetzt nicht jede Woche ein Interview.
Nee, weil es, ich glaube, der zweite Podcast, wo ich mitgemacht habe, hat mir mega Spaß gemacht. Wenn ich mal gucke, wir sind jetzt, glaube ich, knapp über eine Stunde, kommt ja mir gar nicht so vor. Also
ja, umso besser.
Kam mir vor wie 10 Minuten. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch und ja, fleißig klicken.
Ja, das wäre natürlich super. Vielen Dank nochmal für diesen Shoutout. So heißt das, glaube ich, heute mittlerweile, ja, ganz modern. Und ich glaube, ich werde es mal einrichten, nicht nach Bonn zu kommen, aber es gibt ja einige Spiele hier in der Gegend, wo man sich den Bonner SC auch gerne mal angucken kann. Ich wünsche dir eine gute Vorbereitung, dass ihr ohne Komplikationen da durchkommt, ohne Verletzungen durch die Saison und natürlich auch eine erfolgreiche Spielzeit. Und euch da draußen kann ich sagen, ich freue mich sehr, dass es nächste Woche ein bisschen kühler wird. Dann sitze ich hier wahrscheinlich wieder in meinem Hoodie. Ja, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt mit den Temperaturen. Nochmal gerne vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de, überall folgen, also bei Instagram und YouTube und mir sehr gerne auch auf Twitter, da stelle ich ja auch immer dann den Aufruf rein zu den Hörerfragen. Also, habt eine gute Woche, ein schönes Wochenende, auch wenn es warm wird und bis zum nächsten Mal. Tschüss.